man hört die Vergewaltigung, ohne zu wissen, dass die Vergewaltigung da stattfindet. Man hört sie aber auch auf eine so ein bisschen perfide Art, weil die Musik ist wahnsinnig schön.
Audio-Feature der Bayerischen Staatsoper. Mit freundlicher Unterstützung vom Global-Partner BMW.
Es ist Krieg. Die jungen Männer sitzen beim Wein, unterhalten sich über die militärische Situation, eine Belagerung, und dann über ihre Frauen und deren Treue. Einer, ein misogyner Spaßvogel namens Brutto, weiß Bescheid.
Weise war der Prophet, der sagte, ob alt oder neu, ich trinke den Wein. Ich behandle eine alte neue Krankheit, die Treue von Frauen.
Und irgendwie kommt man auf Lucrezia, die schöne junge Frau des Colatino. Brutto weiß,
Lucrezia ist die keuscheste aller Ehefrauen. Sie weilt im Landhaus in Colatia.
Ein anderer lacht.
Fern von den Gefahren.
Und noch ein anderer
lacht ebenfalls. In Sicherheit.
Und wir wissen, Lucrezias Keuschheit ist in höchster Gefahr. Sehr schnell liegt das Thema Treueprobe auf dem Tisch.
Wollen wir wetten?
Schlägt ausgerechnet Colatino vor, der Mann der schönen Lucrezia. Ottorino Respighi, geboren 1879 in Bologna, berühmt seit seinen sinfonischen Dichtungen über die Fontane und Pini di Roma, einer, der raffinierte Töne fand für die Größe Italiens in Geschichte und Gegenwart, hatte den Fall Lucrezia im Jahr 1935 als Stoff für eine kurze, dichte Oper entdeckt. Ein Skandalon aus der römischen Geschichte, eine Frau, die, entehrt, vergewaltigt durch einen Freund des Hauses, sich einen Dolch ins Herz stößt. Die ukrainische Theaterregisseurin Tamara Trunova inszeniert die Münchner Erstaufführung von Respighis letzter Oper. Für sie ist der Krieg, der bei Respighi im Hintergrund der Tragödie west, eine brennende, schmerzende Aktualität. Auch die Vergewaltigung von Frauen, nicht als Entgleisung, sondern systematisch, ein Mittel männlicher Kriegsführung.
I'd like to say that it's my creative approach. But unfortunately, no, it's a part of reality we are living in Ukraine. Raping is an instrument. It's not about how humiliate the women, but how to stop the future of the nation.
Auf drei Momente haben Respighi und sein Librettist das Drama der Lucrezia konzentriert.
Primo momento.
Die Männerwette auf die Treue der Frauen.
Secondo momento.
Wie Tarquinio, der Anführer, als Übernachtungsgast in Colatinos Landhaus erscheint und Lucrezia vergewaltigt, angeblich von ihrer Schönheit überwältigt.
Terzo momento.
Lucrezia ruft ihren Mann und ihre Leute zur Vendetta. Sie ersticht sich. Tarquinio soll als Tyrann getötet werden, Brutto soll der neue Duce werden. Wie ein Verhängnis schwebt die Gewalttat von Beginn an über Lucrezia. Sie erzählt ihren Mägden die Geschichte einer povera donna, Opfer eines perfido, eines Treulosen. Noch in der reduzierten Orchesterbesetzung der Münchner Fassung der Lucrezia ist Respighis raue, altrömisch-monumentale Klangarchitektur zu hören. Doch für das Leid der Lucrezia fand er eine Musik großer Dichte und Nähe.
Wir haben manchmal lange Passagen, wo nur ein Engelshorn mit Lucrezia im Dialog ist. Und das schafft natürlich eine sehr, sehr intime Atmosphäre, die aber natürlich extrem viel erzählt.
Ustina Dubitsky, Dirigentin des Doppelabends mit Respighis Lucrezia und Karl Orffs Der Mond.
Es geht schon sehr schnell unter die Haut. Mit dem Ohr kann man der Handlung auch folgen. Man hört die Vergewaltigung, ohne zu wissen, dass die Vergewaltigung da stattfindet. Man hört sie aber auch auf eine so ein bisschen perfide Art, weil die Musik ist wahnsinnig schön. Und es ist irgendwie besonders schwer dann auszuhalten.
Respighi wagt, im Kostüm der klassischen Geschichte eine Vergewaltigung zum Thema seiner letzten, unvollendet gebliebenen Oper zu machen. Und er erfindet La Voce, eine Stimme, auch damit wir hören, was im Kopf des Täters vorgeht.
Die süße Frucht anbeißen, um diesen Durst zu stillen.
Für die Regisseurin ist Lucrezias Selbstmord keine Opfergeschichte, sondern ein Akt der Selbstermächtigung.
Es handelt sich nicht um die Tat eines Opfers, sondern um die Geburt einer Heldin, die mit ihrer Entscheidung eine qualitativ neue Seite der Geschichte aufschlägt und zeigt, inwieweit das politische Handeln einer Frau die Welt der Männer beeinflussen kann.
Doch Lucrezia hat auch in München kein Happy End. Kein bisschen.
At the end there is no sense of change, of even aspiration for change.
Der junge britische Bariton Thomas Mole singt den Tarquinio.
Tarquinius appears at the end of opera with Lucrezia, her skin around him, almost like a lion skin for a hunter. And everyone witnesses me and they treat me with respect for this atrocious crime that I've committed. And unfortunately that is something that is very much part of our world today.
Mit einem gewaltigen Schlag und dem Kampfruf Libertà und nach Rom endet Lucrezia. Mit einem viel leiseren Glockenschlag beginnt Karl Orffs Einakter Der Mond. Auch Orffs Der Mond hat eine Stimme, einen Erzähler. Er erzählt leise, lyrisch und durchgehend in hoher Lage von einem dunklen Land, in dem nachts kein Mond scheint. Vier Burschen ziehen aus und entdecken in einem anderen Land, dass es das gibt, einen Mond. Können wir brauchen, sagen sie sich, und rauben den Mond, hängen ihn zu Hause in einen Eichbaum und verdienen Geld mit der praktischen Lampe. Die Leute im anderen Land aber sind bestürzt.
Der Mond ist fort, der Mond ist fort, der hat ihn weggestohlen.
Respighis Lucrezia, Orffs Der Mond sind etwa zur gleichen Zeit entstanden, Ende der 1930er Jahre, und beide in seiner Zeit dunklen Ländern, in Mussolinis Italien und Hitlers Deutschland. In beiden kurzen Opern gibt es Erzählerfiguren und in beiden geht es um Raub.
Lucrezia is starting more from individual, like a woman in the center. And in Der Mond, the appetite is growing.
Tamara Trunova, die Regisseurin.
It's not enough to rape a woman. It goes even deeper and it becomes more and more political for me. And we decided to put Der Mond after Lucrezia. And after this, knowing something about first part, we will create some special glasses for the audience to see Der Mond. So it's not a fairy tale anymore.
2024 leuchtet kein Märchenmond mehr in München, wo das Stück 1939 unter Clemens Krauß seine Uraufführung erlebte, als eskapistische Brüder Grimm-Geschichte von der herrschenden Kritik gutiert, als Reaktion auf seine teils ziemlich aufgekratzte Rhythmik, aber auch wegen
Primitivität
und einer gewissen
Jazzstimmung
kritisiert. Orffs Thema ist immerhin die Störung der natürlichen Weltordnung, rücksichtslos und eigennützig. Die Musik inszeniert eine ziemlich direkt wirksame Klanglichkeit. Sie funktioniert als abstraktes Spielwerk, sehr anders als bei Respighi.
Es gibt keine psychologische Entwicklung innerhalb der Musik, sondern es sind quasi Episoden, die sind abgeschlossen, es gibt Zitate.
Ustina Dubitsky, die Dirigentin der Münchner, von Takenori Nemoto reduzierten Fassung von Der Mond.
Das ist schon drin. Also die Musik hilft nicht unbedingt, die Charaktere zu beschreiben.
In einem instrumentalen Intermezzo komponiert Orff den Weltlauf, das Vergehen der Zeit selbst.
Dunkel, fantastische Nacht. Man sieht in der Ferne, in den Wolken, wie das Weltenrad sich dreht. Sternbilder steigen auf und gehen unter. Zeit vergeht. Die Erscheinung erlischt. Dunkel, Windessausen. Stille.
Die Sache nimmt bald eine Wendung ins Groteske, denn als die Zeit vergeht und es mit den vier Mondräubern zum Ende kommt, bitten sie, je einen Viertelmond mit ins Grab zu nehmen. Jetzt fällt die Geschichte hinab ins Totenreich.
Als aber die Teile des Monds in der Unterwelt sich wieder vereinigten, so wurden dort, wo immer Dunkelheit geherrscht hatte, die Toten unruhig und erwachten aus ihrem Schlaf.
Grünlich, krank leuchtet der Mond jetzt in der Unterwelt und die Toten fangen mit ihren alten Gewohnheiten wieder an, spielen, saufen, raufen. Und jetzt kommt er ins Spiel.
Ein alter Mann, der Petrus heißt und den Himmel in Ordnung hält.
So steht es in Orffs selbst verfasstem Libretto. Dieser Petrus heißt nur so, und das ist etwas anderes als im Grimmschen Märchen der Vorlage. Da tritt der heilige Petrus persönlich auf. Orffs Petrus erscheint
ein hünenhafter alter Schäfer mit Nachtwächterhorn
als eine Art Hausmeister des Jenseits. Der trinkt auch gern eins mit, aber dann macht er dem unterweltlichen Chaos doch ein Ende.
Da brachte er die Toten zur Ruhe, hieß sie sich wieder in ihre Gräber legen und nahm den Mond mit fort, den er oben am Himmel aufhing.
Der Mond kommt wieder dahin, wo er hingehört. Die Störung in der großen Weltordnung war nur ein Spuk. Und ein Kind merkt es zuerst. Da hängt er wieder. Aber nur im Märchen. Dafür komponiert Orff eine finale Traummusik. Doch wer will, kann unter den sanften Vokalisen ein leises Drohen der Hörner deutlich hören.